Hallo bei 50 über 50. In diesem Podcast geht es um die zweite Lebenshälfte. Hier hörst du persönliche Geschichten und Gespräche mit ExpertInnen rund um die großen Themen des Älterwerdens. Heute widme ich mich zusammen mit meiner Gästin Anna Schingen meinem neuen Lieblingsthema, Wohnkonzepte im Alter. Klingt erstmal etwas sperrig, ich weiß, wird aber zu einem Riesenthema. Dafür sorgt der demografische Wandel. Wir werden immer älter, der Wohnraum ist knapp. Wir brauchen also mehr Platz, auch für ältere Menschen. Anna ist Expertin im Bereich Senior Living und sie hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Wohnkonzepte jenseits der 60. Über dieses spannende, wachsende Thema erzählt uns Anna heute bei 50 über 50. Anna, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du hast dich auf die Entwicklung von Wohnräumen für ältere Menschen spezialisiert. Was hat dich dazu inspiriert, da deine Berufung zu finden?
Also es ist ehrlicherweise dadurch passiert, dass es mir beruflich quasi begegnet. So vor ungefähr 10 Jahren bin ich aus diesem reinen Marketing-, Werbung-, Kommunikationsbereich in die Immobilienbranche gerutscht und bin zu einer Agentur gewechselt, die sich eben spezialisiert hat auf das Thema Strategie, Produktentwicklung und Branding für Immobilien, und habe mich dann für mehrere Kunden mit so Megatrends beschäftigt, und es ging so ein bisschen darum, ne, so Geschäftsfeldentwicklung von Projektentwicklern und Bauträgern, auf welche Felder und Produkte können die sich spezialisieren. Und da war natürlich auch vor 10 Jahren schon klar, dass der demografische Wandel oder Aging Society, wie das Zukunftsinstitut das damals noch genannt hat, dass das halt eines der Themenfelder ist. Und dann war auch klar, nach einem Workshop auf dieses Themenfeld wollen die sich zum Beispiel spezialisieren. Und bin ich da natürlich tiefer eingestiegen und habe irgendwie Research gemacht für so Benchmarking, was gibt es denn überhaupt für Konzepte? Mhm. Und dabei ist mir dann vor 10 Jahren ganz erschreckend aufgefallen, dass alles, was da ist, also erstmal, dass es total wenig gibt. Mhm. Und das, was da ist, ist irgendwie alt und hässlich, um es mal ganz platt und plakativ zu sagen. Also wenn überhaupt, dann sehr pflegeorientierte Konzepte, aber auch die, ich sag mal, die wohnnahen Lösungen sind dann auch immer eher mit irgendwie, keine Ahnung, eine Flagge von einem Pflegeheim irgendwie draußen dran, oder es ist irgendwie in die Jahre gekommen, oder auch die sehr teuren und etablierten Produkte, die halt irgendwie eher so Hotel-like sind, haben halt ihre besten Zeiten irgendwie in den 70er, 80er Jahren gesehen, so dass ich halt damals schon das Gefühl hatte, also es gibt viel zu wenig und das, was da ist, ist nicht attraktiv. Also weder für mich, aber auch nicht für meine Mutter und auch nicht für meine Oma und auch nicht für die Eltern von meinen Freunden, mhm, und so, und war dann so ein bisschen fassungslos, dass die Immobilienwirtschaft, obwohl der demografische Wandel ja schon seit mindestens 2-3 Jahrzehnten eine bekannte Hausnummer ist, dass die Immobilienwirtschaft die letzten 1-2 Jahrzehnte nicht genutzt hat, hier adäquate, mhm, Wohnlösungen zu schaffen. Und das hat mich dann dazu berufen, dass ich gesagt habe, ich finde das so wichtig und gleichzeitig auch so ein spannendes Thema, dass ich mich da näher einbringen will. Und darum hat es jetzt auch die letzten 10 Jahre meines Berufslebens stark geprägt.
Wie würdest du ganz persönlich Best Ager Living oder Silver Living definieren? Was ist das für dich?
Also erstmal muss man da, glaube ich, unterscheiden zwischen, reden wir über Wohnformen oder reden wir über Pflegeheime, mhm, oder ich sag mal so Immobilien oder Konzepte, die eher aus dem Healthcare-Bereich kommen. Und das meiste, das was da ist aktuell, sind halt sehr, sehr pflegeorientierte Konzepte oder tatsächlich stationäre Pflegeheime. Es rührt auch noch so ein bisschen daher, dass halt früher die Menschen so lange wie möglich zu Hause gelebt haben, bis es nicht mehr ging. Und dann sind sie irgendwann ins Pflegeheim gekommen. So, und das war, es gab quasi keine Produkte für die Zeit dazwischen, außer im Superluxussegment. Und das sind dann Seniorenresidenzen, das sind eher Wohnkonzepte, die ich halt eben auch in die Kategorie Silver Living packen würde. Also Living ist ja Leben und Wohnen. Darum gehören Pflegeheime für mich nicht dazu. Und die wiederum sind, aber es sind sehr umfangreiche Konzepte, also die meistens sehr teuer sind, die eine sehr, sehr, einen sehr hohen Servicegrad haben, die sehr viele öffentliche oder so, man würde heute sagen, irgendwie Community Spaces haben und dementsprechend sich halt auch nur an eine relativ limitierte Zielgruppe richten, weil es halt nicht so viele Menschen gibt, die sich das, mhm, leisten können oder für die das Konzept auch gar nicht in Frage kommt, weil sie viel autonomer leben möchten. Und für mich ist Silver Living, wie ich es gerne nenne, damit es nochmal ein bisschen moderner klingt, mhm, ist eigentlich diese Schaffung von neuen Produkten, die im Kern ein Wohnangebot sind, die sich aber sowohl hinsichtlich ihres Service-Levels, der Größe, also wie viele Einheiten hat das Objekt, ist es ein Riesending mit 200 Einheiten oder vielleicht eher was Kleineres, Gemütlicheres, wo es nur so 40 Wohnungen gibt und halt eben auch mit unterschiedlichen, also Service-Level-Pricing, Größe sich da variieren. Und da entstehen jetzt gerade viele neue spannende Konzepte, aber die decken halt noch lange nicht den Bedarf. Aber für mich ist Silver Living eigentlich so Wohnen mit Service und einem Community-Gedanken, um das ganz kurz abzubrechen.
Da gehen wir gleich auch nochmal genauer auf die verschiedenen Konzepte ein. Total spannend. Du hattest jetzt selbst schon den demografischen Wandel angesprochen und dass wir eigentlich seit Jahrzehnten wissen, dass der kommt. Vielleicht kannst du noch mal verdeutlichen, was dann da tatsächlich auf uns zukommt.
Ja, also zum Beispiel, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Zahlen, die wir halt alle kennen. Also wir kennen die Zahlen irgendwie dann und dann nur noch ein Drittel der Menschen irgendwie über 60 Jahre alt sein wird etc. Aber ganz konkret gesprochen ist es so, dass bis 2040 wird die Zielgruppe der über 67-Jährigen und das sind halt eben dann die Menschen, die halt auch ins Rentenalter kommen. Darum ist die Zahl halt relevant, weil die dann auch aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Also bis 2040 werden die Menschen, die über 67 sind, um 25% ansteigen. Das sind ungefähr, das bedeutet dann halt eben einen Anstieg auf 20 Millionen Menschen über 67. Und jetzt kann man das natürlich halt hoch und runter rechnen, ne? Also sprich, wir wissen, es sind, wir werden dann 2040 20 Millionen Menschen in Deutschland, was dann ungefähr, jetzt muss ich wieder rechnen, ein Viertel ist, weil wir sind ja 80 Millionen Menschen, ne? Genau. Und wenn wir aber zum Beispiel das runterrechnen und sagen, wie viele Menschen sind dann halt über 60, dann sind wir halt irgendwie bei 25 Millionen Menschen, die dann sich in dieser Alterskohorte bewegen werden. Und also hat ja damit auch zu tun, dass wir diese Babyboomer-Generation haben, die ja genau jetzt anfängt, in die Rente einzutreten. Und wir, das heißt, wir stehen jetzt am Anfang gerade von so einer Riesenwelle, dass jetzt halt einfach ist, jedes Jahr mehr und mehr, mehr Menschen werden, die der älteren Zielgruppe angehören.
Und die Menschen werden ja auch immer älter.
Die Menschen werden auch immer älter, genau, auch die Lebenserwartung ist auch um 20% gestiegen. Das bedeutet, um das auch nochmal so, so einen technischen Wert ein bisschen plakativer zu erklären, den Menschen, die in den 60er Jahren geboren wurden, denen wurde eine Lebenserwartung prognostiziert und die werden jetzt aber 20% älter, also sprich ungefähr 10, 15 Jahre älter, als es 1960 noch prognostiziert wurde, weil sich eben unsere Lebensumstände seit den 60er Jahren geändert haben. Also sprich, wir sind gesünder, ne, essen anders, die medizinische Versorgung ist anders gestaltet etc. Und deswegen ist jetzt die aktuelle durchschnittliche Lebenserwartung, liegt jetzt gerade bei 87 Jahren. Genau, und vor ein paar Jahren war die halt eben noch viel geringer.
Genau, also das heißt, da ist ein riesiger Bedarf.
Genau, da ist ein riesengroßer Bedarf, der da auf uns zukommt. Und wir sprechen jetzt ja heute vor allen Dingen über den Wohnbereich, ne, weil halt das Thema, wie wir leben und wohnen, total relevant für uns alle ist. Aber der Bedarf, auf diese Zielgruppe einzugehen, und das werden wir heute nicht anreißen, aber ist natürlich in ganz vielen anderen Bereichen auch total relevant, ne? Wie zum Beispiel halt irgendwie Arbeitswelten, Mobilität, Reisen etc. Also da gibt es halt ganz viele Themen, wo das halt eine große Rolle spielt. Aber es gibt vor allen Dingen halt eben auch einen Riesenbedarf im Bereich des Wohnens. Und auch da gibt es Statistiken, dass zum Beispiel, wenn man sich den Wohnraumbestand anschaut in Deutschland und schaut, wie viele Wohnungen sind dann überhaupt barrierefrei oder barrierearm, irgendwie so, dass sie, ich sag mal, so schön generationenkompatibel sind, dann waren das vor, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, vor 10 Jahren war es 1% des deutschen Wohnraumbestandes. Es hat sich jetzt verdoppelt, es sind jetzt 2%, also immer noch quasi nichts. Und wenn man sich jetzt nur anschaut, dass Haushalte über sich, über 70, dass man dort bei denen annimmt, dass die halt eigentlich einen Bedarf haben an barrierearmen Wohnungen, dann fehlen für diese Altersgruppe 1,8 Millionen Wohnungen, die barrierearm oder barrierefrei sind. Und dann gibt es noch weiterführende Studien, die dann nochmal darauf eingehen, wie viele dieser Menschen haben dann einen Bedarf, also jetzt keinen Bedarf im Sinne von, die müssen das haben, sondern eher einen Bedarf nach, die hätten das gern, nach Wohnungen, die wiederum dann halt eben auch mit einer Servicekomponente addiert sind. Und da spricht man von 600.000 Wohneinheiten, die aktuell fehlen für die ältere Generation. Jetzt sagt man ja 600.000, das klingt ja eigentlich gar nicht so viel. Aber wenn man dann überlegt, dass ein Gebäude im Schnitt 80 Wohnungen hat und wie viele Gebäude man bräuchte, um auf 600.000 zu kommen, dann ist es eine immense Bedarfslücke. Und wenn dann zum Beispiel ein Immobilienunternehmen, selbst wenn die halt irgendwie in 5 Jahren 10 Senior Living Häuser machen würden, wäre das total viel. Ne? Also, und dementsprechend merkt man, dass es da halt irgendwie eine riesen Lücke gibt und gleichzeitig aber für die Immobilienwirtschaft, und da versuche ich ja zu missionieren und Projektentwickler und aber auch irgendwie Bauträger etc. auch zu motivieren, in das Segment zu gehen, weil halt irgendwie das gefühlt unerschöpflich ist, das Potenzial, das man dort heben kann.
Wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass gar nicht so viele Leute wirklich pflegebedürftig sind im Alter, wie man denkt. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen und warum es so Sinn macht, diese Wohnkonzepte anzubieten mit diesen quasi Dingen, die man on top dazu buchen kann als Service, wenn man sie denn braucht, weil man braucht es vielleicht ja wirklich nur selten oder vielleicht sogar gar nicht.
Genau, wobei wir da auch unterscheiden müssen zwischen was ist Service und was ist Pflege. Mhm. Ne? Weil es gibt natürlich auch Wohnkonzepte, wo ich sage, ich meine, ist ein ambulanter Pflegedienst im Haus und der würde dann, wenn irgendwie ich pflegebedürftig werde, könnte der dann halt zu mir in die Wohnung kommen. Aber bei Service geht es auch um so Alltagshilfen, dass der Service Manager im Haus dann zum Beispiel auch so Community-Aktivitäten mit organisiert, meine Blumen gießt, wenn ich im Urlaub bin, für mich die Pakete annimmt, mir Dinge organisieren kann, mir einen Shuttle in die Stadt organisieren kann etc. Also schon eher so eine Kümmererperson im Haus, die mir halt einfach Services erleichtern kann. Und da ist es halt so, aber wenn wir jetzt auf das Thema Pflege kommen, da ist es so, dass wenn man sich, also nur die meisten denken also, oh, demografischer Wandel, ich muss ein Pflegeheim bauen. Mhm. Und demografischer Wandel, Pflegenotstand, oh Gott, oh Gott. Und in Wahrheit ist aber, wenn man sich die Statistik anschaut, und das sind jetzt gerade aktuelle Statistiken, also keine Hochrechnung bis 2040, sondern wie es jetzt gerade ist, dass bei den über 65-Jährigen benötigen 95% der Menschen keine Pflege. Und mit keine Pflege heißt weder ambulant, also weder, dass jemand bei mir vorbeigefahren kommt und mir irgendwie 2-3 Mal am Tag bei irgendwas hilft und vor allen Dingen auch nicht stationär, also nicht, dass ich halt in ein Pflegeheim ziehen muss. Bei den 80- bis 85-Jährigen sind das immer noch 75%, die keine Pflege brauchen, also weder ambulant noch stationär. Und da sprechen wir dann ja schon von einer Zeitspanne von 20 Jahren, in denen der Pflegebedarf wirklich relativ leicht ansteigt und erst ab 85 gibt es einen relativ starken Ansprung, wo dann ungefähr 50% der Menschen dann Pflege benötigen, wobei der große Teil davon auch nur eine ambulante Pflege bedeutet. Und ambulant kann eben auch bedeuten, keine Ahnung, dass jemand vorbeikommt, um mir bei der Tablettenvergabe zu helfen oder um mir zu helfen, mich anzuziehen oder sogar auch mir bei der Wohnungsreinigung zu helfen oder beim Einkauf zu unterstützen. Also auch das sind ambulante Pflegedienstleistungen. Und ich finde diese Erkenntnis super, super wichtig, nicht nur für die Immobilienwirtschaft, sondern halt vor allen Dingen auch für uns selber, zu wissen, dass wir uns nicht einfach darauf, also nicht, dass wir einfach sagen, ja, oh Gott, hoffentlich muss ich nie ins Pflegeheim kommen und naja, wenn das dann so ist, dann ist es so, sondern wirklich zu sagen, so, okay, die Zeit zwischen 65 und mindestens 85 werde ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, weil wir werden ja noch mal gesünder als die Boomer-Generation, die jetzt gerade in dem Alter ist, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Pflege benötigen, aber trotzdem muss ich mir doch die Frage stellen, wie ich dann leben möchte in dem Alter. Also ich zum Beispiel stelle mir vor, für mich der Idealfall wäre, dass ich natürlich auch in meiner Wohnung wohnen bleiben kann. Deswegen zum Beispiel, da haben mich meine Freunde dann alle gefragt, irgendwie so, ob ich denn, also was wird da mit mir los ist, dass ich jetzt schon diese Entscheidung auf der Basis treffe, habe ich vor 3-4 Jahren eine Wohnung gekauft und habe darauf geachtet, dass sie barrierefrei ist. Damit ich da theoretisch auch im Alter leben kann. Aber meine Idealvorstellung wäre, dass dann auch noch 3-4 Freunde von mir in dem Haus leben. Oder zumindest in der direkten Nachbarschaft, so dass ich halt Zeit mit meinen Freunden verbringen kann. Oder ich könnte mir auch wirklich gut vorstellen, in so ein Servicewohnkonzept zu gehen. Ich habe mir jetzt auch erst letzte Woche ja wieder ein neu eröffnetes Projekt angeschaut. Und es ist einfach so cool und gleichzeitig auch so süß zu sehen, wie die Bewohner da miteinander interagieren, wie sich dort schon so Rituale entwickelt haben, obwohl das Haus beispielsweise erst vor 3 Monaten eröffnet ist, wo halt klar ist, die treffen sich irgendwie dann mittags, da gibt's so eine Community-Küche, dann treffen die sich dort zusammen und kochen da zusammen und 2 von denen sind dann fürs Einkaufen zuständig und die anderen räumen dann auf, also ein bisschen wie in der WG, okay. Aber jeder hat halt seine eigene Wohnung. Mhm. Und dann nach dem Mittagessen gehen die halt alle irgendwie Mittagsschlaf machend, auch meine Traumvorstellung von später. Und treffen sich dann aber halt ab 17 Uhr dann irgendwie wieder auf ein Glas Wein unten in der Bibliothek. Also es klingt jetzt sehr getragen mit der Bibliothek. Es ist eher ein sehr, also ich sag mal, cooles, modernes und nahbares und auch gut bezahlbares Konzept. Aber treffen sich dann halt irgendwie unten und trinken dann irgendwie ein Glas Wein und dann irgendwie, manche gehen dann zum Essen dann wieder in ihre Wohnung oder man bestellt sich was oder die gehen zusammen essen oder es kommt dann abends irgendwie, die haben ja dann auch so einen Musiker, der dann irgendwie kommt und der spielt dann halt irgendwie Songs und dann sitzen die zusammen oder spielen dann noch irgendwie Skat oder wie auch immer so. Und das ist halt so meine Idealvorstellung. Und die Idealvorstellung ist eigentlich nicht, alleine in seiner Wohnung zu leben, in einem Haus zu sein, wo alle anderen Menschen den ganzen Tag arbeiten sind und halt irgendwie gähnende Leere und Ruhe in dem Haus herrscht, in dem ich dann den ganzen Tag bin.
Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Ancient and Brave. Die meisten von uns haben wahrscheinlich gehört, dass Kollagen mit dem Alter abnimmt. Aber wusstet ihr, dass das richtig viel ist? Untersuchungen zeigen, dass wir in den ersten 5 Jahren nach der Menopause bis zu 30% des Kollagens unserer Haut verlieren können. Unser Körper braucht aber Kollagen, damit wir die Gesundheit unserer Haut, Haare und Nägel erhalten. Viel wichtiger aber noch, um die Gesundheit von Muskeln, Gelenken und Knochen zu sichern. Hier kommt True Kollagen von Ancient and Brave ins Spiel. Es ist ein Pulver, das ich mir jetzt morgens in meinen Kaffee gebe. Und da es völlig geschmacks- und geruchlos ist, lässt es sich unglaublich einfach in jedes Getränk oder Essen geben. Es besteht aus hydrolysierten Kollagenpeptiden des Typs 1, sodass es leicht vom Körper aufgenommen wird. Und ich persönlich habe einen echten Unterschied in meiner Haut festgestellt, seit ich es täglich einnehme. Tatsächlich zeigte eine kürzlich durchgeführte, unabhängige klinische Studie eine 76-prozentige Verbesserung der Hautfeuchtigkeit und eine 31-prozentige Verringerung der Gesichtsfalten nach nur 12 Wochen. Das kann ich bestätigen. Ich habe sogar neulich ein Kompliment für meine schöne Haut bekommen. Das habe ich natürlich gerne gehört. Ich liebe auch den Kollagen-Kakao von Ancient and Brave. Bei mir hilft er super gegen das Nachmittagstief. Ancient und Brave sind aber nicht nur Experten für Kollagen, sondern zeichnen sich auch durch ihr Engagement für Nachhaltigkeit aus. Sie sind stolze Mitglieder von 1% for the Planet, was bedeutet, dass 1%-Satz ihrer Verkäufe direkt an Umweltprojekte geht. Tatsächlich spenden sie aber 2% ihrer Verkäufe, weil sie sich darüber hinaus engagieren möchten. Alles nachzulesen bei ancientandbrave.de/planet. Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Wenn ihr Ancient und Brave mal ausprobieren wollt, schenkt euch der Code 50 über 50, ich schreibe es nochmal in die Shownotes, satte 20% Rabatt. Es gibt übrigens auch Kollagen-Matcha. Werbung Ende. Was sind denn die wichtigsten Faktoren, auf die du bei der Planung von Räumen in Bezug auf Silver Living beachtest?
Also grundsätzlich ist natürlich das Thema irgendwie Schwellenlosigkeit, Barrierearmut, wie auch immer. Das ist natürlich ein super, super wichtiger Faktor. Mhm. Und bevor ich in die Räume gehe, würde ich gerne auch einmal auf die Anforderungen gehen, was meiner Meinung nach am wichtigsten ist, wenn man überhaupt schaut, wo steht denn so ein Haus, wäre meine Idealvorstellung. Und das ist auch durch Studien belegt, dass das auch die meisten Menschen, die halt zur Zielgruppe gehören, sich wünschen, ist, dass man eigentlich alles fußläufig erreichen kann, was mich interessiert. Also, dass ich in der, ne, es muss jetzt nicht eine Kudamm-Seitenstraße sein, aber dass halt grundsätzlich, man sagt so im Immobilienjargon, eine gute Stadtteillage hat. Mhm. Also sprich, dass ich halt irgendwie den Bäcker, vielleicht mehr als ein Restaurant, einen Supermarkt, Apotheke, natürlich im Alter auch nicht ganz irrelevant, Ärzte in der Nähe habe, aber dass ich irgendwie auch relativ schnell in der Stadt sein kann, also in der richtigen Innenstadt, wenn ich ja zum Beispiel eher in einem Bezirk bin, der halt irgendwie nicht im Innenstadtkern ist, sprich, dass ich halt irgendwie eine öffentliche Nahverkehrsanbindung vor der Tür habe, also je nach Region, ne, ist es dann, manche Städte sind hier so klein, die haben gar keine U-Bahn und keine S-Bahn, aber dass dann eine Busstation vor der Tür ist oder halt irgendwie U-Bahn, S-Bahn, wie auch immer. Also das ist halt so die Mobilität und dass ich die Möglichkeit habe, die Dinge einfach zu Fuß zu machen, dass ich gut angebunden bin. Mhm. Ich sage das deswegen, dass ich das super wichtig finde, weil früher sehr häufig Seniorenwohnkonzepte am Stadtrand oder sogar auf dem Land oder irgendwo in der Peripherie gebaut wurden, weil dann irgendwie das Bild davon da war, ah ja, im Alter will ich meine Ruhe haben und dann will ich irgendwie in die Natur gucken und irgendwie auf einer Bank sitzen und irgendwie die Vögelchen füttern. Und heute ist das ja glücklicherweise nicht mehr so, auch weil wir halt immer länger leben und immer länger gesund und fit bleiben. Mhm. Und deswegen finde ich erstmal wichtig, wo steht überhaupt das Objekt. Deswegen auch, kleiner Schwenk, und ich komme sofort zu deiner Frage zurück, ist eigentlich auch meine Idealvorstellung, dass wir haben ja ganz viele Immobilien in den Innenstädten, die nicht mehr funktionieren. Shoppingcenter funktionieren nicht mehr, Büros funktionieren nicht mehr richtig. Da zu sagen, so, okay, man konvertiert diese extrem gut gelegenen Immobilien, führt die einer neuen Nutzung zu, nämlich Wohnen, innerstädtisches Wohnen mit einer Servicekomponente für ältere Menschen, sorgt deswegen dafür, dass die älteren Menschen aus ihren großen Wohnungen oder Häusern ausziehen, die dann wiederum für Familien frei werden und gleichzeitig beleben diese Menschen dann auch die Innenstädte, weil sie nämlich etwas haben, was wir oft nicht haben in unserer Rush-Hour des Lebens, nämlich die haben Zeit und Geld. Mhm. Ja, so, und bei uns fehlt ja ganz oft eine Komponente, ne? In den ersten Berufsjahren haben wir nicht so viel Geld, in den späteren vielleicht auch, je nachdem, was für einen Beruf man ergriffen hat, aber vor allen Dingen haben wir nie Zeit. Mhm. Und das ist jetzt halt eine Generation, die hat beides so. Also darum finde ich dieses innerstädtische Wohnen total wichtig. Und wenn wir dann in das Gebäude reingehen, dann finde ich es wichtig, dass es halt so Begegnungsorte gibt. Das muss jetzt gar nicht so super ausufernd sein. Also sprich, dass es irgendwie, es braucht nicht eine Riesenlobby plus eine Bibliothek plus ein Restaurant plus irgendwie noch ein Kaminzimmer und noch ein Zimmer für Veranstaltungen und so. Man kann das alles auch irgendwie schlanker denken. Aber dass ich einen Raum habe, für, gerne auch in der Nähe vom Eingangsbereich, der eine Aufenthaltsqualität hat, dass ich zum Beispiel Lust habe, mich da hinzusetzen und ein Buch zu lesen oder eine Zeitung zu lesen. Und dass, wenn dann meine Nachbarin, mit der ich mich eh gut verstehe, die kommt gerade irgendwie vom Einkaufen, vom Arztbesuch oder von einer Yogastunde ins Haus, dass man sich dann dort auch begegnen kann, dass man Lust hat, sich da einen Kaffee zu machen, sich dort hinzusetzen. Also, dass man Community Building einfach dadurch ermöglicht, dass es halt Raum gibt für Begegnungen. Und dann kann man das aber wiederum natürlich auch noch weiter hochspitzen. Also gibt es vielleicht dann doch auch noch einen Veranstaltungsraum, in dem im Objekt Veranstaltungen stattfinden, was vom Malkurs bis zu einer Lesung bis hin zur in-house organisierten Yoga-Klasse alles Mögliche sein kann. Gibt es dann, wenn wir dann wieder noch ein kleines Premium rauflegen, gibt es dann vielleicht auch eine Spa-Suite, gibt es vielleicht noch einen kleinen Fitnessbereich etc. Also das sind aber Dinge, die müssen nicht sein, sind aber natürlich für die Zielgruppe, die sich auch leisten kann, sind es natürlich schöne Add-ons. Und in den Wohnungen selber finde ich sehr relevant, dass die Bäder so gestaltet sind, dass sie halt nicht nach, ich sag mal, behindertengerechtem Bad aussehen, weil das meiner Meinung nach auch insbesondere für die Zielgruppe ein bisschen auch stigmatisierend ist, sondern es gibt so einen schönen Begriff und unsere iPhones passen da wunderbar in diese Kategorie rein und das Universal Design. Mhm. Also sprich, Bäder so zu gestalten, dass sie mir quasi unsichtbar assistieren. Da gibt es so zum Beispiel für Waschbecken irgendwie tolle Lösungen, wo das Waschbecken so gestaltet ist, dass an der Seite einfach die Keramik so ein bisschen erhaben ist, so dass ich mich da zum Beispiel gut festhalten kann. Aber es sieht nicht aus wie eine Stütze.
Wie diese Stangen, die da
sind. Ja, genau, wie so Stangen, die irgendwo sind. Oder dass man zum Beispiel, das ist eigentlich immer so mein Lieblingsbeispiel für die Gestaltung in der Dusche. Mhm. Also das finde ich eine Walk-in-Dusche, wie man so schön sagt. Das ist sie total ansprechend und natürlich ist es für jemanden, der dann vielleicht doch auch irgendwie eine Gehhilfe später im Alter braucht, kommt man da natürlich besser rein. Eine Walk-in-Dusche hat aber meistens auch relativ viel Platz. Das heißt, wenn ich irgendwann pflegebedürftig bin und vielleicht jemand brauche, der mir halt auch hilft, irgendwie mich irgendwie bei der Morgenreinigung mich zu unterstützen, dann passen eine Walk-in-Dusche halt zum Beispiel auch gut zwei Personen rein, zum Beispiel. Ne? Man hat genug Platz. Mhm. Und noch einen Teil, zum Beispiel auch in der Dusche, ist, dass es ich das total angenehm finde, wenn man halt so eine Sitzbank damit reindenkt, aber halt irgendwie auch nicht, das steht ja ganz oft, in Krankenhäusern steht ja immer so ein hässlicher Klappstuhl oder aus so weißem PVC irgendwie, den man so runterklappen kann, sondern halt einfach aus Stein oder aus der Fliese eine Sitzbank zu haben, die auf der einen Seite dafür sorgt, dass man sich ja beim Duschen hinsetzen kann. Was ich aber auch als Frau total praktisch finde, ich kann dann da halt meinen Fuß drauf abstellen, wenn ich mir die Beine rasiere.
Ja, sehr gut.
Ja, oder wenn man seinem Fuß ein extra Peeling gönnen möchte im Sommer oder so. Ne? Also so, es gibt so Dinge, die finden wir ja auch praktisch und helfen aber total. Und dann gibt es natürlich auch das Thema Sensorik. Ne, so mit so Smart Home und ich kann irgendwie alles über mein Handy steuern. Weil, also würde ich sagen, ist aktuell nicht zielgruppenadäquat und mich selber nervt es zum Beispiel auch. Ich will halt einen Schalter haben und irgendwo raufdrücken und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Frage. Das heißt, Smart Home würde ich immer so gestalten, dass es etwas ist, ich kann meine Sachen auch mit dem Handy steuern, aber natürlich gibt es trotzdem Schalter und auch Schalter, das habe ich ganz oft in Hotels zum Beispiel, dass mich das auch wahnsinnig macht, wenn man halt so 18 Schalter drückt und irgendwie 20 Minuten braucht, um rauszufinden, welche Schalterkombinationen irgendwie welches Licht erzeugt. Also es sollte halt einfach sein. Und dann gibt es aber natürlich auch assistierende Sensorik, die auch eine Sicherheitskomponente haben können. Und da gibt es, also so habe ich auch vorher überlegt, weil ich ja wusste, dass wir wahrscheinlich das Thema auch streifen werden. Es gibt einfach mittlerweile so unfassbar viele Lösungen und die Entwicklung ist halt so schnell, dass es Lösungen gibt von Geräten, die an die Decke angebracht werden, die dann halt einfach aussehen, so ähnlich wie ein etwas hübscherer Rauchmelder und die zum Beispiel über eine Infrarotkamera dann natürlich sehen, es sitzt eine Person, steht die oder liegt etwas auf dem Boden.
Und bewegt sich seit 20 Minuten nicht
mehr. Oder es gibt auch so Dinge wie, das ist eigentlich ein super einfaches Hilfsmittel, man kann einfach einen Sensor an die Badezimmertür machen. Und wenn halt bis x Uhr oder für so und so viele Stunden dort keine Bewegung festgestellt wurde, also niemand ins Bad reingegangen ist oder vielleicht auch es wurde detektiert, jemand ist ins Bad reingegangen, aber sehr lange nicht mehr rausgekommen, weil man dann keine Ahnung, in der Dusche ausgerutscht ist oder im Bad irgendwie ohnmächtig geworden ist oder wie auch immer, dass es darüber eine sicherheits- oder absichernde Komponente gibt. Oder auch so Kleinigkeiten wie ein, und das kann jeder auch in seiner Wohnung machen, so ein Sensor irgendwie an der Bettkante. Und wenn ich die anmache, dann gibt es halt so ein, man nennt es Führungslicht. Also ein Licht, das mir, finde ich auch total praktisch nachts, habe ich aber noch nicht in meiner Wohnung, freue mich aber immer, wenn ich es im Hotel habe, dass dort zum Beispiel so eine nicht blendende LED-Leiste, die so auf Fußleistenhöhe ist, den Weg ins Bad führt.
Ach, super.
Der Hintergrund ist, jetzt komme ich wieder mit Zahlen, also wenn ich es mir richtig gemerkt habe, sind 60% der Krankenhausaufenthalte von Menschen über 70 auf den Sturz in der eigenen Wohnung zurückzuführen. Und die meisten stürzen nachts auf dem Weg ins Bad.
Ja, na klar. Man ist irgendwie nicht ganz bei sich und
hat verschlafen. Ja, und kann es auch nicht gut sehen und so weiter. Ja. Und dann ist da vielleicht eine Teppichkante, die ich halt irgendwie nicht sehe. Und wenn man aber mit so einer Licht... Also es sind so Kleinigkeiten, die auf der einen Seite ich dann natürlich auch Projektentwicklern, Bauträgern etc. empfehle. Und da gibt es noch irgendwie 20 Komponenten mehr, die ich jetzt hier nicht ausführen will, weil wir ja nicht so viel Zeit haben. Aber ich finde, gerade diese beiden Sachen sind halt so Dinge, die kann man auch zu Hause machen. Und zum Beispiel dann bei dieser Badsensorik kann man sich dann überlegen, so okay, gestalte ich den Sensor so, dass dann, keine Ahnung, bekommt dann meine Nachbarin eine Information oder meine Kinder. Oder wer soll dann eigentlich eine Info kriegen, wenn irgendwie festgestellt wurde, bis 11 Uhr Vormittag war irgendwie jetzt keine Bewegung im Badezimmer oder so.
Ja, okay. Ja, das ist natürlich, diese kleinen Dinge können wahnsinnig viel bewirken. Ne? Gerade dafür, dass man, es geht ja bei den Konzepten ja auch darum, dass man so lange wie möglich selbstständig und selbstbestimmt leben kann. Ne? Und was mich mal interessieren würde, abgesehen von dieser großen Menge an Wohnungen und Wohnraum, der einfach fehlt, was sind so in der Entwicklung die größten Herausforderungen, durch die du so gehen musst?
Also die größten Herausforderungen, und die betreffen aber halt nicht nur den Seniorenwohnbereich, sondern grundsätzlich halt den Immobilienbereich. Schon seit 2-3 Jahren ist, dass im Zuge der Ukraine-Krise die Baukosten immens gestiegen sind und die sind seitdem nicht mehr signifikant abgesunken. Also es gab mal so eine kleine Delle, die dafür gesorgt hat, dass die ein bisschen sich wieder eingependelt haben, aber die sind halt einfach deutlich höher als noch vor 3-5 Jahren. Dann hatten wir ja auch relativ lange so eine Nullzinsphase, also sprich, wo man auch irgendwie ein Darlehen oder eine Finanzierung über 20 Millionen zur Realisierung von einem Bauprojekt für fast keine Zinsen bekommen hat. Die liegen jetzt halt mittlerweile auch, das hat mit ganz vielen Komponenten was zu tun, wie viel Eigenkapital bringt der Bauträger, Projektentwickler ein, gibt es noch irgendwie eine andere Finanzierung, die noch beigemischt wird etc. Aber halt irgendwie mittlerweile liegen halt die Finanzierungen dann bei 3-7% und das dann zum Beispiel auf ein 20 Millionen Projektvolumen versus irgendwie 0,5 oder 1% Zinsen, macht natürlich einen immensen Unterschied. Das heißt, also die Baukosten sind gestiegen, die Finanzierungskosten sind gestiegen. Das bedeutet, die Gesamtrealisierungskosten sind dadurch natürlich auch immens gestiegen. Und das halt wiederum dann in einer Phase, in der aktuell noch, das ändert sich gerade, aber zum Beispiel der Kauf von Grundstücken immer noch relativ teuer ist. Mhm. Weil sich dort müsste jetzt eigentlich eine Preiskorrektur stattfinden. Das findet auch langsam statt, aber halt sehr, sehr langsam. Mhm. Weil natürlich die Grundstückseigentümer, die vor der Krise gekauft haben, möchten natürlich gerne mindestens zum gleichen Preis verkaufen, als wie sie es eingekauft haben und nicht für 20, 30, 40% weniger. Und das sorgt dafür, dass grundsätzlich Wohnraumentwicklung sehr schleppend vorangeht. Und speziell auf den Senior Living Bereich ist es so, dass eigentlich, und deswegen missioniere ich so gerne mit dem Thema, dass insbesondere so viele sich an das Segment nicht rantrauen, weil einfach Unwissenheit herrscht. Mhm. Na, also weil sie dann denken, was Senior Living, mache ich da in ein Pflegeheim? Und aber Pflegeheim, oh nee, das ist doch irgendwie so staatlich so doll reguliert und damit kann man doch irgendwie gar kein Geld verdienen. Und staatlich reguliert bedeutet aber auch, es ist regulatorisch ein relativ komplexes Produkt, wo man sich erstmal reinfinden muss. Und wenn ich vorher einfach nur Büros gebaut habe oder Wohnungen, was halt relativ einfach ist, dann so, ah nee, da traue ich mich gar nicht ran. Und dann die Aufklärungsarbeit zu machen, nee, Senior Living ist halt eigentlich Wohnen mit additiven Komponenten und dann in der Vermarktung ausgerichtet auf eine spezielle Zielgruppe.
Aber gibt es denn nicht quasi Zuschüsse auch vom Staat? Also wenn so viele Wohnungen in dem Bereich fehlen, wird das nicht auch unterstützt, damit dieser Wohnraum am Ende?
Klar, es gibt auch sozial geförderten Wohnraum. Dann gibt es halt wiederum Auflagen dafür, die man erfüllen muss, um sozial geförderten Wohnraum. Und zum Beispiel diese Förderung, die gibt es jetzt auch nicht unermesslich. Mhm. Und es gab jetzt halt irgendwie eine Förderungsquelle zum Beispiel, die gab es nur bis letztes Jahr und die gibt es jetzt halt gerade einfach nicht mehr. Jeder Förderung sind ja Fördertöpfe drin und der Topf ist jetzt halt einfach leer. Und meistens ist dieser sozial geförderte Wohnraum oder oft auch gekoppelt an Grundstücke, die dann zum Beispiel den Kommunen gehören. Also die sagen dann, ah ja, okay, du kannst das Grundstück kaufen und wir fördern dann auch die Baukosten. Aber dafür ist zum Beispiel der Preis, den du dann nehmen kannst, der ist dann zum Beispiel auch gedeckelt. Mhm. Ne? Also dann darf man bei der Miete einen gewissen Preis nicht überschreiten.
Was aber ja auch Sinn macht, weil sich nicht jeder irgendwie diese hochpreisigen Angebote natürlich leisten kann.
Genau, also auf der einen Seite macht es total Sinn. Auf der anderen Seite sind aber zum Beispiel trotzdem die Gehälter gestiegen. Ne? Also wir wissen, alle unsere Kosten sind gestiegen. Restaurants, Lebensmittel, viele andere Themen auch. Und so halt eben auch das Wohnen, aber die Gehälter halt eben parallel auch. Und natürlich macht es total Sinn, aber der Staat wird es halt nicht schaffen, diese Aufgabe alleine zu lösen. Mhm. Es macht halt total Sinn, dass es dort Förderungen gibt in dem Bereich. Nichtsdestotrotz ist es aber so oder so, werden wir diesen Wohnraum brauchen. Also mir ist es ehrlicherweise lieber, weil die Zielgruppe, die sich das leisten kann, ist immer noch wahnsinnig groß. Ne? Also insbesondere im Best-Edger-Segment, da ist es so, dass es 2,5 Millionen Menschen gibt, aktuell über 60, die zum Beispiel 3.000 Euro Miete bezahlen können
und die anderen,
im Monat.
17,5 Millionen Menschen.
Genau, also die können sich dann natürlich auch eine Miete leisten, aber vielleicht nicht über 3.000 Euro. Ja. Ich habe jetzt halt eine relativ hohe Miete genommen und nichtsdestotrotz ist es so, es sind 2,5 Millionen Menschen. Und aber es gibt ja gar nicht so viel Angebot. Das ist ja überhaupt gar nicht existent in der Höhe. Und ich finde es durchaus auch legitim zu sagen, so okay, jetzt wo diese Produkte neu geschaffen werden, sich jetzt auf eine Zielgruppe, also nicht zu fokussieren, jetzt sich extra teure Produkte zu machen, aber zu sagen, so okay, statt dass wir auf irgendwelche Förderungen warten, entwickeln wir diese Projekte, schaffen damit Wohnraum, weil wir wissen, dann wird ja auch wieder Wohnraum für Familien frei, weil halt viele alte Menschen wohnen halt auf sehr viel Quadratmetern oft. Also gibt es auch so eine Statistik, welche Alterscluster eigentlich wie viel durchschnittlichen Wohnraum haben. Und das ist halt die Zielgruppe über 60 lebt halt auf jeden Fall auf dem größten Fuß. Mhm. Wir wissen dann, dass dann anderer Wohnraum wiederum frei wird. und schaffen dann eben Produkte, weil wir haben jetzt gerade das Momentum, dass die reichste Rentengeneration aller Zeiten ins Rentenalter tritt. Und dann in 10, 15 Jahren werden ja auch wiederum viele nachkommen und dann werden diese Wohnungen wahrscheinlich auch nicht mehr so teuer sein, weil sie dann teilweise schon abgeschrieben sind, haben schon Gewinne erwirtschaftet etc. Dann ist es auch keine Neubauwohnung mehr und so. Und dann werden dort die Preise dann auch wieder ein bisschen erschwinglicher werden bei den Produkten, sodass dann auch sich eine Zielgruppe, die halt über weniger Kapital oder Einkommen verfügt im Monat, das leisten können.
Magst du uns vielleicht zum Schluss nochmal zwei von diesen Wohnkonzepten vorstellen? Vielleicht eins, was so total High-End ist und eins, was sich ein paar mehr Leute leisten können und was da so abgedeckt ist?
Total gerne. Ich würde, glaube ich, drei Konzepte gerne vorstellen wollen, aber das eine am Anfang nur ganz kurz benennen und dann auf zwei näher eingehen, die halt gerade neu im Markt sind.
Super.
Und das eine, da habe ich auch sehr lange gearbeitet, das Tertianum Premium Residenzen. Das ist wirklich so top-notch Seniorenwohnen im Luxussegment. Die gibt es auch schon seit über 20 Jahren am Markt. Eigentlich leben die dieses Konzept, wie es halt ist, das Udo Lindenberg, der im Atlantik-Hotel lebt. Genau, also man wohnt halt wie im Fünf-Sterne-Hotel. Also sprich, das Tertianum-Branding sieht so aus. Wenn man dort ins Gebäude reinkommt, hat man auch die gleiche Anmutung. Man hat dort klassische Konzerte im Haus, ein Restaurant, wo Tim Rauer als kulinarischer Berater fungiert. Ich bekomme jeden Tag im Residenzentgelt enthalten mein Dreigang-Menü. Ich habe ein sehr elitäres und damit aber teilweise auch wirklich extrem spannendes Bewohnercluster dort. Hab von Yoga, Qigong, Wassergymnastik, Aktivitätsangebote, eine Rezeption, die ständig besetzt ist, eine schöne Bibliothek, eine schöne Lobby etc. Also es ist halt wirklich sehr luxuriös. Und da wissen wir aber, okay, das ist, ne, da kostet eine Zwei-Zimmer-Wohnung, kostet 6.000 Euro im Monat. Da sind natürlich Serviceleistungen enthalten, wie zum Beispiel das Dreigang-Menü oder dass jede Woche meine Wohnung gereinigt wird, dass der Concierge das die ganze Zeit besetzt ist, dass es 120 Kulturveranstaltungen im Jahr gibt etc. Also, aber da wissen wir, das ist so das obere 1% und es richtet sich auch eher an eine etabliertere Zielgruppe. Und dann gibt es eben zwei neue Konzepte, die ich beide gerne mag. Also ich kenne und mag die Gründer auch jeweils. Und das eine ist Lively, das ist das Konzept, wo ich jetzt seit letzte Woche gewesen bin, die vor 3 Monaten eröffnet haben. Die haben jetzt ihren ersten Standort in Gronau eröffnet. Und die sind relativ demokratisch, also ich sag mal sowohl in ihrer Markenansprache. Und ich hoffe, Christina von Lively nimmt mir das jetzt nicht übel. Ich beschreibe das immer ganz gerne. So ist es wie so eine, so markenmäßig ist es so eine Kombination aus so IKEA meets Motel One. Also wirklich halt nicht so super teuer. Da kostet eine Zwei-Zimmer-Wohnung 1.500 Euro. Aber auch inklusive Services. Nur, dass da eben kein Dreigang-Menü enthalten ist, weil da ist ja dafür, gibt's ja unten die Community-Küche, wo man unten zusammen kochen kann. Es gibt aber trotzdem auch ein Rezeptionsdesk. Es gibt ein Aktivitätenprogramm. Ich habe wirklich tolle öffentliche Bereiche. Ich habe irgendwie, es gibt dort auch eine Sauna im Haus, sehr, sehr schöne Wohnungen, die so zwar auch so im Schnitt alle 2 Zimmer 60, 65 Quadratmeter groß sind. Und die werden jetzt auch, ich glaube in Dortmund oder Duisburg, aber ich meine, es war Dortmund, jetzt im Mai den zweiten Standort eröffnen, wo ich sehr gespannt bin, wie das sein wird, weil es viel kleiner ist. Es sind dann nur 40 Einheiten, in Gronau sind es 120. Und in Gronau ist es in so einem alten Industriedenkmal und deswegen ist da alles irgendwie riesig, weil es war früher eine Spinnerei und man hat so ganz krasse Gebäudetiefen und mega hohe Decken. Ich glaube 4,60 Meter Deckenhöhe in den Wohnungen. Also es ist so eine Mischung aus so Schloss und New York Loft-Style. Nee, genau. Und das, finde ich, ist ein ganz tolles Wohnkonzept, weil es ist auch also, ne, in der Ansprache und auch vom Pricing sehr nahbar. Und nicht so elitär. Und dann gibt es ein anderes Wohnkonzept, die öffnen auch im Mai in Hamburg. The Embassies, ich glaube, das hattest du dir auch.
Ja, das finde ich auch ganz schön.
Ja, auch angeschaut. Genau, und die verstehen sich eher so ein bisschen so als so das Soho-Haus der älteren Generation. Also sprich, man kauft oder man mietet sich oder schließt dort eine Membership ab. Die Membership, wenn ich es richtig im Kopf habe, liegt, glaube ich, so bei 300 bis 500 Euro im Monat. Dafür kann ich dann alle Community Spaces nutzen, die es dort in dem Objekt gibt. Und da gehört irgendwie auch eine Bibliothek dazu und ein Café und aber auch ein Coworking Space und ein Yoga Space. Und das ist halt sehr cool, halt so Soho-House-like. Und auch zum Beispiel vom Branding und von der Ansprache und Look and Feel und so ist es halt auch sehr so-esk. Also ich finde es auch ziemlich cool. Und das ist aber zum Beispiel dann doch auch wieder relativ teuer, weil wenn ich die Membership habe, dann kann ich auch als Nicht-Resident diese Bereiche nutzen und Part von dieser Community sein und das dann auch in den zukünftigen Embassies, die halt irgendwie mittelfristig in mehreren Städten in Europa es geben soll und langfristig dann wohl auch weltweit. Mhm. So, dass es halt eher eine Zielgruppe anspricht, die vielleicht ein bisschen unsteter ist, was so ihre Wohnraumfestigkeit angeht. Also auch das, ne, muss man sich überlegen, aber wenn ich in sowas leben will, wie kann ich mir das dann später leisten? Weil da kostet dann halt eine Zwei-Zimmer-Wohnung trotzdem irgendwie 3.500 oder 4.000 Euro. Mhm. Hab dann natürlich auch Services inkludiert, aber dort halt eben auch, ich habe dann halt immer noch nicht gegessen. Mhm. Ne? So, jetzt ist Tatiano zwar sehr teuer, aber immerhin kriege ich jeden Tag einen Dreigang. Nein, genau. Aber so, das muss man sich natürlich dann eben überlegen. Und genauso, also ne, Konzepte dieser Art fangen jetzt an zu entstehen. Ne, jetzt habe ich aber so, gibt es vielleicht noch 3, 4, 5 weitere, die in der Art entstehen. Und jetzt wissen wir halt irgendwie, Embassies eröffnet jetzt einen Standort. Lively hat jetzt einen eröffnet. Eröffnet in diesem Jahr noch einen zweiten und dann, glaube ich, in 2 Jahren den dritten. Mhm. Also bis eine Immobilie entsteht ja nicht von heute auf morgen. Das bedeutet, der Bedarf wächst viel, viel schneller, als halt überhaupt Angebot nachkommen kann.
Also das heißt, wenn ich mich für sowas interessiere, gilt es zuerst, mich gesund und fit zu halten, damit ich so wenig Pflege brauche wie möglich. Es gilt zu sparen, damit ich mir das leisten kann. Ne?
Also zu sparen oder zu investieren wie auch immer, ne? Also halt irgendwie sich, also eigentlich finde ich, ne, ganz viele denken immer so, ich muss mich mit dem Wohnen im Alter noch nicht beschäftigen, ich bin ja erst 50 oder ich bin ja erst 60, das mache ich später. Mhm. Also das finde ich, ist halt irgendwie total hanebüchend, ehrlicherweise, weil warum soll ich das später machen und dann irgendwie mit 75 oder mit 80 umziehen und vorher die ganze Zeit in so einer irgendwie mittelwegs Lösungssituationen leben, wenn ich mir doch vorher ein, ich sag mal so ein Upgrade verschaffen kann auf diese Lebensphase, in der ich noch gesund bin, Zeit habe und Geld habe. Also ich sollte mir doch im besten Fall eine Plattform schaffen, wo ich die Möglichkeit habe, so gut wie möglich mein Leben zu füllen mit tollen Erlebnissen und aber auch mit sozialen Kontakten. Na, also so, du hast gerade das Thema gesund und fit bleiben angesprochen. Da ist natürlich das Thema soziale Interaktionen total wichtig, weil Einsamkeit dann wiederum sehr viele Krankheiten verursachen kann oder auch früher eine Pflegebedürftigkeit herbeiführen kann, die nicht kommen würde, wenn ich halt nicht einsam wäre. Und Einsamkeit passiert eher, wenn man halt in seiner Wohnung bleibt und halt dort nicht in eine Community eingebettet ist.
Ich glaube, ich finde, für mich wäre ein total gutes Alter, sowas mit 60 zu machen.
Ja, und im besten Fall beschäftigt man sich aber damit halt schon so mit 30 oder mit 40, um sich zu überlegen, was will ich denn später? Weil vielleicht habe ich ja auch die Vision davon, dass ich irgendwie so ein ständig über den Globus hoppelnder Embassies-Resident sein will. Dann brauche ich aber halt einfach 4.000 Euro im Monat zu überlegen, würde ich vielleicht berufliche Entscheidungen anders treffen, um mir das später zu ermöglichen. Also vielleicht auf das eine Jahr irgendwie, ich mache eine Weltreise, zu verzichten und lieber irgendwie durchzuziehen oder ne, so, dann will ich vielleicht meine Wohnung lieber kaufen, statt sie zu mieten, weil statt, dass ich einem Vermieter, der mit meiner Miete, die ich ihm jeden Monat gebe, Rendite macht, lieber das Geld zu nehmen und mich dann damit zwar natürlich zu binden, vielleicht auch ein kleines für mich anfühlendes finanzielles Risiko einzugehen, aber zu wissen, das, was ich dort jeden Monat bezahle, bezahle ich für mich selbst und die Wohnung gehört irgendwann mir. Mhm. Und selbst, ich habe jetzt meine Wohnung extra barrierefrei gekauft oder barrierearm, aber natürlich ist es für mich auch ein Asset, wo ich weiß, okay, die ist in Charlottenburg, die wird ziemlich sicher im Preis steigen. Vielleicht will ich die auch mit 60 verkaufen, um dann genau in so ein Konzept ziehen zu können oder in ETFs zu investieren oder vielleicht auch in Startups oder also ne, sich halt wirklich einfach Gedanken zu machen, was habe ich zur Verfügung und wie kann ich es schaffen, nicht einfach nur zu sparen und das Geld unter das Kopfkissen zu legen, sondern wie kann ich es schaffen, mit dem Geld, das mir zur Verfügung steht, dafür zu sorgen, dass ich später so viel Geld zur Verfügung habe, dass ich in der Lage bin, eine Entscheidung zu treffen und das zu machen, was mir gefällt und nicht nur das zu machen, was dann so übrig bleibt an Entscheidungsmöglichkeit. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Ressource Gesundheit.
Anna, vielen Dank. Also ich könnte ehrlich gesagt noch 15 Stunden mit dir weiterquatschen. Weil mich das Thema so brennend interessiert und ich habe nicht annähernd alles von meinem Fragen. Vielleicht kommst du einfach noch mal wieder in einiger Zeit. Und
total
wir haben
gerne,
jetzt das Thema jetzt einfach mal aufgemacht und da gibt es noch so viel zu besprechen. Also gerne, komm einfach wieder.
Also ja, vielen Dank. Fühle ich mich sehr geehrt. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen treffe, die halt das Thema genauso spannend finden wie ich. Weil vor 10 Jahren war es noch, wie, du willst jetzt Senioren wohnen machen, willst du nicht was Cooles machen? Dann so, wart mal ab.
Ja.
Das wird noch so cool.
Ja, wird sehr
ja genau.
Cool.
Darum vielen Dank, freue ich mich über das Angebot.
Schön, klasse.
Danke.
Wir sehen uns wieder. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast und die Gespräche mit den Frauen gefallen oder sogar weiterhelfen, dann teilt doch 50 über 50 gerne. Ihr könnt auch ein paar Sternchen bei eurer Streaming-Plattform vergeben oder sogar einen Kommentar schreiben. Das hilft dabei, noch mehr Frauen zu erreichen, die auch von den Gesprächen profitieren können. Vielen Dank für eure Unterstützung.